Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Professor Michael Frese. Er und seine Kollegen haben 300 Kilometer von Sydney entfernt im Westen eine interessante Lagerstelle mit Fossilien entdeckt. Was haben Sie denn da gefunden?
Ich habe dort eigentlich schon seit längerer Zeit Fossilien aus dem Jura gesucht. Und dann sind wir von einem der örtlichen Farmer auf eine neue Fossilienstätte aufmerksam geworden. Und die hat sich dann als viel interessanter herausgestellt.
Ja, war das einfach nur so ein Feld, wo das so lag?
Der Farmer, dessen Name ist Nigel McGrath, und ich sage das, weil wir dann die Fossilienstelle und die Lagerstätte nach ihm benannt haben. Also das heißt jetzt McGrath's Flat. Und das ist also Busch von Australien. Also dort wird Landwirtschaft betrieben, aber nicht sehr intensiv. Meistens gibt es dort Viehhaltung, also Schafe und Kühe. Und ab und zu, wenn die Bedingungen geeignet sind, sät der Farmer auch aus. Und wenn er das tut, dann muss er darauf aufpassen, dass nicht zu viele große Steine im Weg sind, und die räumt er dann beiseite. Und dabei hat er dann Pflanzenfossilien entdeckt.
Wie? Einfach so auf dem Stein drauf?
Einfach so auf dem Stein drauf. Die sind auch relativ leicht zu sehen. Also die meisten Fossilien von dieser Stelle haben so eine gelbliche Farbe. Und die Matrix, das ist also das Sedimentgestein, in dem die Fossilien eingebettet sind, das ist so rötlich-braun-rostfarben. Wir kommen später vielleicht noch auf den Rost zurück. Das ist wirklich ganz wichtig.
Die Fundstätte selbst ist ja in der Nähe eines kleinen Örtchens namens Gulgong. In der Nähe von Mudgee. Ist das eine richtige Beschreibung?
Das ist eine richtige Beschreibung. Und das Örtchen liegt in dem zentralen Hochland von New South Wales. Das muss man sich so vorstellen. Das ist westlich der, was hier heißt, die Great Dividing Range. Und das ist so eine Art Küstengebirge. Und das ist ziemlich wichtig, weil alles, was östlich dieses Küstengebirges liegt, bekommt ziemlich viel Regen heutzutage, und alles, was westlich dieses Küstengebirges liegt, bekommt weit weniger Regen heutzutage. Aber damals, als die Pflanzen und Fossilien in einen Seitenarm von einem Flusssystem gefallen sind und dann zu Fossilien geworden sind und heute diese McGrath's Flat Lagerstätte ausmachen, da war das etwas anders.
Mal ganz banal gefragt, wir sprechen ja nicht von 100 oder 200, 300 Jahren. Wie alt ist denn diese Lagerstätte?
Also die ist älter, viel älter, aber die Geologen und Paläontologen, die schmunzeln immer ein bisschen, weil sie ist nicht wirklich sehr alt im Verhältnis zum Gesamtalter der Erde. Also McGrath's Flat-Fossilien sind ungefähr 15 Millionen Jahre alt. Also wir haben das bestimmt dadurch, dass wir Pollen und Sporen von der McGrath's Flat Lagerstätte mit Pollen und Sporen von anderen Lagerstätten verglichen haben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass wir hier eine Miozän Lagerstätte haben, und die ist eben 15 Millionen Jahre alt. Um das jetzt so perspektivisch ein bisschen einzuordnen, das ist nach dem Aussterben der Dinosaurier.
War denn Australien damals schon so der Kontinent, der heute ist? Lag denn Australien überhaupt da, wo es heute liegt?
Ja, so ungefähr lag Australien schon da, wo Australien heute auch liegt. Also wenn wir uns einen Globus angucken aus dem Miozän, dann wären wir nicht wirklich verwundert. Und wir würden also die Kontinente alle finden, und wir würden auch die meisten großen Gebirgszüge finden. Es würde also ganz ähnlich aussehen. Und Australien hat sich damals und bewegt sich auch immer noch nach Norden, und das kracht so ein bisschen in die asiatische Platte, und das schiebt so ein bisschen PNG, wie das hier so heißt, Papua-Neuguinea, vor sich her. Also Australien war schon ein Kontinent alleine, umgeben von Wasser für die meiste Zeit des Miozäns. Und es hatte sich schon getrennt von Südafrika und von der Antarktis. Und es war allerdings wesentlich nasser. Es gab viel mehr Niederschlag, und es gab weit verbreitete Regenwälder in Australien und eben auch einen Regenwald, wo wir unsere Fossilien suchen, in der McGrath Flat Lagerstätte.
Und diese Fossilien, die Sie heute erblicken, da sind Sie ja sozusagen der erste Mensch, der das sieht, denn Menschen gab es ja damals doch nicht.
Das ist richtig. Das ist übrigens immer so mit Fossilien, deswegen mag ich das auch so gerne, wenn man einen Stein aufklopft und dann meistens, also gibt es dann eine rechte, linke Hälfte, so ein Teil und ein Gegenteil. Und wenn man Glück hat, sieht man dann eine Fossilie. Und dann ist man immer der Erste, der das sieht, nachdem das Tier oder die Pflanze gewöhnlich ins Wasser gefallen ist und dann zu einem Fossil geworden sind. Das ist richtig. Also im Miozän gab es auch noch keine Menschen. Allerdings gab es schon Primaten.
Sie sagen, diese Fundstätte, das wäre also früher so Teil eines Flusssystems gewesen, sodass da so ruhig vor sich hin floss?
Ja, wie ruhig das so vor sich hin floss, kann wir nicht sagen. Aber wir haben also Hinweise darauf, dass es unterschiedliche Niederschlagsmengen über das Jahr verteilt gab und dass dann auch damals wahrscheinlich Überschwemmungen gegeben hat. Ob lokal oder großräumiger, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir haben schon Hinweise darauf, dass diese Überschwemmungen ganz wichtig waren für das Einbringen von Tieren, die in dem Fluss gelebt haben, in einen Seitenarm, der normalerweise wahrscheinlich abgeschnitten war von dem Fluss. In Australien nennt man diese Seitenarme Billabongs und in Englisch sagt man sonst auf der Welt Oxbow Lake. Und so ein Oxbow Lake Billabong, das war das Gewässer, in dem die Fossilien entstanden sind.
Und was schwamm denn in diesem Gewässer nun so herum, was Sie dann gefunden haben?
Also ich kann vielleicht sagen, dass die mit Abstand häufigsten, mit riesengroßem Abstand häufigsten Fossilien Larven von Mücken sind. Wenn ich das jetzt so zoologisch ein bisschen spezieller sagen möchte, dann sind das Büschelmücken. Diese Büschelmücken, die stechen nicht, also die sind nicht blutsaugend. Die haben aber eine Larve, die Wasser benötigt, damit sie dann zum erwachsenen Tier heranwachsen kann. Und manchmal hat man Steine, wo es 20, 30, 40 von diesen Büschelmückenlarven gibt. So, es gibt also aquatische, also Wasserinsekten, die haben in diesem Billabong gelebt. Dann haben wir viele Wasserinsekten gefunden. Die sind wahrscheinlich im Rahmen von Überflutungen vom Flusssystem in den Billabong hereingetragen worden. Und dann haben wir Tiere und Pflanzen gefunden, die sind einfach hereingefallen. Aber das sind dann zum Beispiel Käfer, die auf dem Land gelebt haben.
Sie haben auch ein sehr schönes Foto gemacht von einer Feder. Also die sieht aus, als wäre sie wie neu. Muss auch Vögel gegeben haben und die haben Federn verloren oder sowas.
Ja, das ist richtig. So als Paläontologe muss ich immer sagen, Federn gibt es schon ganz lange. Und Dinosaurier haben auch Federn gehabt. Und die Vögel sind eigentlich Dinosaurier. Und sie haben natürlich auch Federn. Und die Feder, die wir gefunden haben, stammt von einem Vogel, weil die großen, fleischfressenden Dinosaurier, so wie Tyrannosaurus Rex, die sind ja schon alle ausgestorben, als McGrath Flat abgelagert wurde. Und die kleine Feder, und wie Sie so schön sagen, also eine wirklich gut erhaltene kleine Feder, die kommt von einem kleinen Vogel. Also wir haben Spezialisten in unserem Team, die können das sagen. Und das war wahrscheinlich so ein spatzengroßer Vogel. Und die Feder sieht sehr schön aus, weil sie ist gelb mit dem Hintergrund von diesen rostroten Steinen. Allerdings, wenn man die Feder unter das Elektronenmikroskop legt, dann kann man die innere Struktur sehen und aufbauend darauf können wir die Originalfarbe rekonstruieren. Und das war entweder ein Rot oder ein Schwarz.
Sie haben sich gerade als Paläontologe bezeichnet. Was ist denn das?
Ein Paläontologe, und das ist eigentlich ein bisschen geschummelt, muss ich sagen, ein Paläontologe ist jemand, der sich mit der Paläontologie beschäftigt, also mit Fossilien, also mit Pflanzen und Tieren, die vor langer Zeit gelebt haben. Ich bin aber ein ausgebildeter Virologe. Das muss man heutzutage natürlich keinem mehr erklären, obwohl ich muss sagen, ich arbeite nicht mit Coronaviren, aber ich arbeite mit Kaliziviren und ich habe früher mit Hepatitis C gearbeitet. Das ist aber nicht so weit weg vom paläontologischen Betätigungsfeld, because in der Virologie habe ich gelernt, mit Mikroskopen umzugehen. Und das ist eigentlich so der Beitrag, den ich für das Team mache, das an McGrath Flat arbeitet.
Sie erwähnten die Viren. Diese vielen Millionen Jahre zurück, gab es da eigentlich auch schon Viren?
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ. Es gab ganz sicher Viren, die gab es also wahrscheinlich schon sehr bald, nachdem die ersten Lebewesen entstanden sind. Also nicht nur von Millionen, sogar von Milliarden von Jahren. Allerdings sind die natürlich sehr schwer nachzuweisen als Fossilien. Und soweit ich weiß, gibt es keine fossilen Viren. Aber irgendwann muss natürlich irgendjemand mal das erste versteinerte Virus finden. Naja, mal sehen, was passiert.
Und Sie sagen auch, dass Sie diese Fossilien in so einem rostfarbenen Gestein gefunden haben. Was ist denn das für ein Gestein?
Das ist nicht nur rostfarben, das ist sozusagen eine Art Rost. Und wenn man sich den Rost mal genauer anguckt, das ist ja ein Verwitterungsprodukt von Eisen. Also jeder, der ein Auto hat, weiß davon zu berichten. Und wenn man das jetzt ein bisschen wissenschaftlicher ausdrückt, dann besteht der Rost zu einem größten Teil aus einem Mineral, das heißt Goethit. Und dieses Goethit ist auch der dominierende Bestandteil von den Steinen aus McGrath Flat.
Und dieses Goethit ist nach dem Meister selbst benannt. Goethe, ist das richtig?
Ja, das wurde nach ihm benannt. Und zwar kennen unsere Zuhörer wahrscheinlich Johann Wolfgang von Goethe von der Schule. Also ich bin ja auch in Deutschland zur Schule gegangen. Und da haben wir natürlich den Götz gelesen und wir haben Faust gelesen und den Werther gelesen. Und der Goethe war allerdings auch Beamter und Jurist und sogar Minister. Und ganz am Anfang seiner Karriere war er sogar Bergbaubeamter. Hat sich also beruflich auch um Geologie und Mineralogie gekümmert und hat das auch Zeit seines Lebens weitergemacht. Und deshalb hat man das halt nach ihm benannt.
Aber er hat das nicht gefunden, man hat es nach ihm benannt.
Ja, so macht man. Das ist nicht unüblich. Wenn einer in der Wissenschaft einen großen Beitrag genannt hat, dann wird er oft geehrt, indem Sachen nach ihm oder nach ihr benannt wurden.
Und dieser rostfarbene Stein, ist der Australien so dieses rötliche Ansehen gibt?
Ja, das ist richtig. Das ist ein großer Exportschlager. Also Australien exportiert ja sehr viel seines Mineralreichtums, Kohle, vielleicht nicht mehr so lange, aber auch Eisen. Eine große Menge des Eisens, das auf der Welt verarbeitet wird, kommt aus Australien. Und Goethit ist eben eine Form, in dem dieses Eisen exportiert wird. Es ist rot, das sieht man auch, wenn man hier so durch die Landschaft fährt.
Also wofür ist Goethe nicht verantwortlich?
Ja, das geht sogar noch ein bisschen weiter. Weil wenn man mal in das Weltall sieht, nicht so weit, nur so in unserem Sonnensystem, dann fällt da mir auch ein Planet auf, der auch ganz rot ist. Und vor ein paar Jahren ist Goethe halt auf dem Mars nachgewiesen worden. Und das ist auch sehr interessant, wenn es dann irgendwann mal Fossilien auf dem Mars gibt oder wenn die irgendwann mal entdeckt werden sollten, dann ist es auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass die in einem goethithaltigen Stein sich befinden.
Ob die da auch so ein Schild haben? Hier hat Goethe übernachtet?
Ich weiß nicht.
Sagen Sie, das, was Sie nun gefunden haben, wie wichtig ist denn das?
Das ist schon ziemlich wichtig. Da möchte ich ein bisschen ausholen. Einmal gibt es ein deutsches Wort, Lagerstätte, das hat es bis ins Englische geschafft. Und zwar wurde das in den 70er Jahren vorgeschlagen, um Fossilien oder um Fossilienfundstellen zu beschreiben, die wirklich wichtig sind und die sehr detailgetreu die Pflanzen und Tiere konservieren. So, und was man also mit detailgetreu meint, ist, es kommt ziemlich häufig vor, dass man Knochen findet, Zähne, die Schalen von Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Brachiopoden, das versteinert relativ leicht. Wenn man allerdings so mehr vergängliches Gewebe, so Muskelgewebe, Nervengewebe oder ganze Tiere und Pflanzen, die keine einzigen harten Teile haben, das ist sehr schwierig. So Lagerstätten, die sind bekannt dafür, dass sie eben diese sehr empfindlichen Teile auch konservieren. Und McGrath's Flat ist eindeutig so eine Lagerstätte. Was es auch noch wichtig macht, ist, dass es im Miozän oder aus dem Miozän so eine Lücke gibt in Australien. Wir haben nicht viele Fossilienlagerstätten für Fossilien aus dem Miozän. Und wenn wir sie haben, haben wir eigentlich keine, in denen Weichteile oder ganz empfindliche Pflanzen und Tiere erhalten geblieben sind. So, deswegen ist die Entdeckung dieser Lagerstätte wirklich wichtig.
Und unsere Hörer werden ja sagen, ach, das möchte ich gerne auch mal sehen. Wird denn da mal eine Ausstellung zusammengestellt über das, was Sie da gefunden haben?
Wenn die Hörer interessiert sind, dann können sie sich diesen Artikel, der auch viele Fotos und Diagramme enthält, im Internet angucken. Und zwar ist der Artikel publiziert worden von einer Zeitschrift, die heißt Science Advances. Und der ist frei zugänglich für jeden. Man muss kein Wissenschaftler sein, um dort auf die Seite zu klicken oder den Knopf zu drücken und dann kann man sich den Artikel ansehen.
Aber Sie werden doch sicher einige von diesen Funden dort ins Museum mitnehmen.
Wenn Fossilien gefunden werden, die einen hohen wissenschaftlichen Wert haben, dann sollten sie generell nicht in Privatsammlungen verschwinden, sondern sie sollten der Wissenschaft und der Nachwelt zugänglich gemacht werden. So alle Fossilien, die wir in McGrath's Flat finden, die kommen ins Australische Museum nach Sydney. Und die werden dann eingelagert. Da gibt es also spezielle Räume und spezielle Schränke mit ganz, ganz vielen Stahlschubladen, weil das ist wirklich sehr, sehr schwer, das Gestein aus McGrath's Flat. Und da werden sie eingelagert. Da die Fossilien von dieser Lagerstätte alle ziemlich klein sind, selbst wenn wir die schwerste versteinerte Spinne der Welt haben, ist sie dann doch letztendlich nur eine Spinne, die wenige Zentimeter groß ist. Das wird wahrscheinlich, wenn es eine Ausstellung gibt, dann mehr eine Ausstellung, die auf Bilder oder 3D-Drucke oder sowas zurückgreift, weil die Fossilien sind nicht sehr groß.
Persönlich sind Sie eigentlich für die Geschichte vorbelastet, denn Sie sagten mir, dass Sie in der Gegend aufgewachsen sind, in der die Schlacht am Teutoburger Wald stattgefunden hat. Das ist ja schon mal ein großes Ereignis gewesen in der deutschen Geschichte.
Das ist richtig und da kann ich sogar eine kleine Geschichte erzählen. Ein Freund von mir, der mit mir zur Grundschule gegangen ist, der hat in seinem Vorgarten doch tatsächlich eine römische Münze gefunden. Das fanden wir zwar alle ganz aufregend, aber da ist dann auch nichts weiter passiert. Aber daneben, Jahre später, hat ein sich zur Ruhe gesetzter Offizier der britischen Rheinarmee, der hat dann so mit so Detektoren nach dem Schlachtfeld gesucht und der hat das dann tatsächlich gefunden.
Sagenhaft, diese Münze ist dann wahrscheinlich einem römischen Söldner im Handgemenge aus der Tasche gefallen.
Ja, oder man sagt auch, die wurden absichtlich weggeschmissen, damit sie nicht dem Feind in die Hände fallen. Also da gibt es ein großes und ich finde sehr gutes Museum in einem kleinen Ort, der heißt Kalkriese. Das liegt an den Hängen des Wiengebirges und da kann man sich das genau angucken, wie es dann zu dieser Schlacht gekommen ist und was dann die Germanen gemacht haben, damit dann der Varus seine drei Legionen, ich glaube es waren drei Legionen verloren hat.
Sehr interessant, Herr Professor. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Ausführungen und ja, ich kann unseren Hörern nur empfehlen, sich die Webseite anzuschauen, die Sie vorgeschlagen haben und sich vielleicht das mal alles im Detail anzuschauen.
vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, darüber auch mal auf Deutsch zu berichten.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.